Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du mit am Start bist. Diesmal melde ich mich mit einer Aufnahme, die ich direkt vor Ort im Headquarter von Monta in Kopenhagen geführt habe. Mein Gast ist Max-Leon Scherer, COO bei Monta und seit fast Anbeginn an Bord des dänischen Softwareanbieters für Ladeinfrastruktur. Wir sprechen darüber, was eine Plattform für Betreiber heute leisten muss, warum Hardware allein nicht reicht und wie KI im Kundensupport, in der Fehleranalyse und in der Predictive Maintenance den Alltag verändert. Max ordnet außerdem ein, warum Monta letztes Jahr ein Fünftel der Belegschaft entlassen musste und was sich seitdem grundlegend verändert hat. Nun aber genug der Vorworte, gehen wir direkt rein in das Gespräch mit Max. Viel Spaß damit. Max, schön, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf im Headquarter von Monta in Kopenhagen, Dänemark. Bevor wir jetzt da in das Thema einsteigen und uns ein bisschen über Software austauschen, KI, was ihr eigentlich macht, stelle ich auch gerne mal selbst unseren Zuhörern und in dem Fall auch Zuschauern vor. Wer bist du und was machst du bei Monta?
Gerne. Erstmal wunderbar, dass du da bist. Ja, du hast die Sonne mitgebracht und den blauen Himmel. Das ist schön. Ich glaube, es sind die ersten schönen Tage hier in Kopenhagen tatsächlich seit langem. Genau, ich bin Max, ich bin der COO hier bei Monta. Ich bin dabei seit jetzt etwas über 5 Jahren, also quasi seit Anfang an. Wir waren, glaube ich, 6 Monate alt, als ich eingestiegen bin. Die Rolle hat sich im Laufe der Zeit, stark gewandelt, ja. Also als COO in einem Softwareunternehmen ist man häufig das Chamäleon. Das heißt, am Anfang machst du alles, ja, und dann baust du Teams auf und stellst dann jemanden ein, der es besser kann. Das ist zumindest immer mein Ziel. aber was mache ich im Alltag? Ich bin intern für unser People-Team zuständig, also das Team, was quasi unsere Organisation unterstützt mit allen möglichen Dingen, ja. Dann habe ich unser Executive Office, das ist unser Chief of Staff, also unsere Strategieabteilung im Wesentlichen. Und dann habe ich 2 Produkt-Teams, mit denen ich stark zusammenarbeite. Das ist einmal unsere App und unser EMSP-Offering, also Roaming. Wie kann ich auf Netzwerken laden, die nicht unter Monta laufen? Und dann unser Team, was Professional Services und API macht, also Custom-Anfragen von unseren Kunden bearbeitet und Kunden hilft, die ihre eigene Infrastruktur betreiben, also eigene Apps, eigene Systeme anschließen wollen an Monta. Das ist so mein Alltag. Ich bin in Kopenhagen, bin ursprünglich Berliner und Monta ist tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit E-Mobilität. Ich war davor stark unternehmerisch unterwegs, viel ausprobiert, auch oft gescheitert, ja. In Kopenhagen habe ich, nach unserem Umzug nach Kopenhagen, habe ich den Kasper kennengelernt, also einen unserer Gründer hier. Genau, da haben wir entschieden, dass wir das mal zusammen versuchen.
Das heißt aber, dein Umzug war nicht ausschlaggebend, also bist nicht wegen Monta hierher umgezogen, sondern du warst quasi hier mit deiner Familie und bist dann zu Monta gekommen, oder wie war das?
Wie alle guten Entscheidungen im Leben bin ich meiner Frau gefolgt.
So ist das gehört natürlich.
Meine Frau hat einen Jobangebot bekommen hier in Kopenhagen und hat da die Gelegenheit bekommen, den skandinavischen Markt aufzubauen für ihren damaligen Arbeitgeber. Es war mitten in Covid. In Berlin saßen wir im Lockdown und ich habe niemanden gesehen. Und da ist uns die Entscheidung relativ einfach gefallen, weil wir gesagt haben, okay, ob ich jetzt zu Hause im Homeoffice sitze in Berlin oder zu Hause in Kopenhagen,
macht keinen Unterschied.
Ja. Also lasst uns das Abenteuer versuchen. Und dann ist daraus die Entscheidung gewachsen, okay, dann gucken wir mal, was mache ich denn in Kopenhagen, wenn ich nicht weiter remote arbeiten möchte. Genau, und so bin ich an Monta gekommen.
Also sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen was über deine Rolle hier kennengelernt. An sich magst du vielleicht aber auch Monta nochmal für diejenigen, die noch keine Berührungspunkte mit hatten, kurz zusammenfassen, wer ihr seid, was ihr macht und welche Lösungen ihr im Umfeld der E-Mobilität auch tatsächlich anbietet.
Ja, sehr gern. Wir sind, streng gesprochen, sind wir ein Chargepoint-Management-System-Anbieter. Mhm. Ja? Also wir bieten Software an, mit denen Betreiber von Ladeinfrastruktur ihr Geschäft führen können. Mhm. Im Extremfall können sie alles mit unserer Software machen, also von den Endkunden bedienen über eine App, in der auch eine EMSP oder Mobilitätslösung drin ist, also Laden auf Drittnetzwerken. Das Kernprodukt, das CPMS, also ein Management-System, mit dem man Nutzer verwalten kann, Preise setzen kann, seine Station vermarkten kann, aber auch komplexere Angebote wie zum Beispiel Flottenangebote lancieren kann. Und dann darunter bieten wir auch Financial Services, also eine Payment-Infrastruktur an. Mhm. Das heißt, man kann mit unserer Plattform auch Rechnungen verschicken und Zahlungen einziehen. Das heißt, manche Kunden machen alles mit unserer Plattform, andere machen nur Teile mit unserer Plattform, also beispielsweise nur das Verwalten, Zahlung außerhalb und App in ihrem eigenen Umfeld. Bei uns war es wichtig, dass wir diese gesamte Breite anbieten. Genau, wir machen nur Software. Mhm. Wir arbeiten mit sehr vielen Hardwareherstellern zusammen auf einer partnerschaftlichen Ebene. Mhm. Aber wir sind ein Dienstleister für Betreiber.
Spannend auf jeden Fall. Und ich durfte auch schon ein bisschen was sehen hier, gerade hardwaremäßig. Seid ihr, glaube ich, das Büro in Kopenhagen mit den meisten Ladestationen an der Wand direkt oder auch auf dem Parkplatz von unterschiedlichen Herstellern, und um eben da auch dieses Zusammenspiel von Hardware und Software zu meistern. Auf dem Weg dorthin war es ja aber auch nicht immer leicht. Also wir müssen ein Thema ansprechen, was gerade letztes Jahr dann doch hochgekommen ist. Du hast es gesagt, du bist in der frühen Phase mit dazugekommen, 6 Monate nach Gründung. Hast ja auch schon deine Rolle ein wenig gewandelt. Das Unternehmen hat sich gewandelt und hat letztes Jahr, obwohl es eines der zumindest den Informationen, die zugänglich sind, stärk finanziertesten Startups ist mit um die 130 Millionen Euro, ja, einen Großteil der Belegschaft knapp ein Fünftel entlassen müssen oder hat es entlassen gezielt. Kannst du das ein Stück weit einordnen? Weil irgendwie wirkt es dann doch wie ein Widerspruch.
Mhm. Ja, ja. Um es kurz zu sagen, es war wahrscheinlich der härteste Tag und die härtesten 2 Monate, die wir bei Monta hatten. Ich hole ein bisschen aus, ja. Wir sind 5 Jahre alt jetzt. Das heißt, sind mit Abstand der jüngste Marktteilnehmer in dem Umfeld. Das kommt mit Chancen, aber auch mit Anforderungen daran, wie man in den Markt reingeht. Mhm. Ja, die Chance ist, okay, wir können auf Technologie aufsetzen, die vielleicht weniger mit Altlasten zu tun hat. Ja, das ist gut für uns. Ja. Gleichzeitig müssen wir natürlich Catch-up spielen. Ne? Wir müssen schneller wachsen als die anderen. Ich glaube, wir haben auf dem Weg dahin es geschafft, Investoren, aber vor allem Kunden zu überzeugen, dass wir ein gutes Produkt anbieten. Das heißt, wir konnten schnell wachsen, haben aber auch ganz ehrlich den Markt überschätzt. Mhm. Also wir sind schnell auf einen Kurs eingebogen, wo wir viele lokale Teams eingestellt haben, wo wir gedacht haben, okay, Nordeuropa, Zentraleuropa, Südeuropa, Nordamerika, es geht eigentlich nur in eine Richtung. Mhm. Realität in unserem Markt ist stark davon getrieben, dass Infrastruktur ausgebaut wird und dass Kunden Elektroautos kaufen. Mhm. Das heißt, wir haben 2 Indikatoren, die wir nicht beeinflussen können. Klar. Nicht wahr? Wir sind Serviceanbieter, die dahinter stecken. Ja. Und Konjunkturschwankungen treffen uns da hart. Und ja, dann mussten wir die Konsequenz ziehen, nicht weil wir in finanziellen Problemen stecken, aber weil wir ein Team aufgebaut hatten, was für ein deutlich schnelleres oder größeres Wachstum angesetzt war. Und das ist extrem schmerzhaft, nicht wahr? Das sind alles Leute, die wir eingestellt haben, die wir bewusst und mit Intention eingestellt haben. Mhm. Menschen, die sehr qualifiziert sind und tolle Arbeit gemacht haben, wo wir in dem Markt nicht schnell genug wachsen konnten. Ja? Also Südeuropa ist hart getroffen worden, manche Produktthemen sind hart getroffen worden.
Hat er jetzt auch nicht unbedingt, so wie du gesagt hast, wo der Markt oder wo ihr nicht schnell genug im Markt wachsen konntet, sondern der Markt generell ist ja auch langsamer gewachsen. Wir sehen es ja auch, die Branche beobachten. Jeder OEM hatte in dem Zeitraum auch extrem zu kämpfen, hat immer noch zu kämpfen teilweise. Ladeinfrastruktur sehen wir auch. Das ist ja auch immer so das Henne-Ei-Problem. Wer fängt an? Kommt erst Ladeinfrastruktur, kommen erst die E-Autos? Eigentlich muss ja das auch Hand in Hand gehen. Ja. Und erst dann könnt ihr auch entsprechend skalieren und einsteigen, um dann einen Unterschied zu machen. Dennoch ist es ja so, dass ihr euch auch eigentlich in einem wachsenden Markt immer noch befindet. Nicht so stark wachsend, wie man es zunächst vermutet hat. Aber man geht wieder Schritte nach vorne. Wir sehen es jetzt gerade seit Jahresanfang, hat es ja auch einiges getan, auch teilweise eben durch die, sag mal, internationalen Krisen, die uns jetzt hier leider begleiten, auf die wir alle verzichten könnten, aber die jetzt gerade bei E-Autos dann nochmal einen Schub gegeben haben, was in Ladeinfrastruktur niedersteckt. Also wir kommen wieder in so einen, zumindest in diesem Aspekt der Betrachtung, positiven Aufwärtszirkel rein. Ist das, was ihr dann auch nutzen könnt für euch, wo ihr dann auch schon wieder merkt, okay, das Geschäft zieht da ein Stück weit an und ihr geht da wieder ein wenig mehr in die Skalierung rein in den verschiedenen Märkten?
Mhm. Also wir merken es definitiv, nicht wahr? Also 24, 25 waren Märkte, in denen einige Länder quasi stark gewachsen sind. Ich glaube, individuelle Subventionsprogramme waren da vor allem entscheidend. Aber jetzt Ende 25 oder zweite Hälfte 25 und jetzt Anfang 26 sehen wir eigentlich in ganz Westeuropa einen starken Anzug wieder oder einen Anstieg des Immobilitätsmarkts. Was bedeutet das für uns? Wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind natürlich quasi erst im zweiten Schritt in dieser Kette mit drin. Das heißt, Infrastrukturbetreiber, also Betreiber von Ladeinfrastruktur, haben Investitionsentscheidungen getroffen, die haben Mittel eingeworben, um zu bauen. Ja? Und in der Regel haben diese Anbieter Systementscheidungen getroffen. Mit wem machen sie das? Mhm. Also mit uns oder einem Wettbewerber. Das heißt, wir sehen an unseren Kunden dieses Wachstum stark. Und das schlägt sich natürlich auch für uns positiv nieder, weil wir merken, okay, wir haben, glaube ich, im letzten Jahr haben wir 120% Wachstum an Ladevorgängen im Vergleich zum Vorjahr auf unserer Plattform erreicht. Aber das haben natürlich nicht wir erreicht, sondern unsere Kunden haben Fahrer auf die Plattform gebracht und das Produkt wird verwendet. Das heißt, wir merken das sehr stark, aber im Vertrieb, Neukundenvertrieb, gibt es immer so eine gewisse Verzögerung. Ja? Mhm. Also kommen neue Spieler an den Markt, die wieder eine Chance sehen oder denken Betreiber darüber nach, Systeme zu wechseln. Mhm. Und das sind eher so Zyklen. Ich würde sagen, das ist deutlich stetiger, als man denkt. Wir sehen es also eher in der Plattformnutzung, wie der Markt sich entwickelt, als direkt, quasi wenn die E-Auto-Verkaufszahlen hochgehen, im Neukundengeschäft. Da gibt es in der Regel so eine 3 bis 6 Monate Verzögerung.
Ja. Ja, klar, die Gap brauchst du ja auch, weil du musst ja auch erstmal dann das Ganze wieder zum Laufen bringen und nur weil du sagst, okay, ich investiere jetzt in Ladeinfrastruktur, steht es ja nicht am nächsten Tag da und kann dann von euch, ich sag mal, unterstützt werden schlussendlich. Dann ist ja aber auch das eine Thema, Ladeinfrastruktur ausbauen, okay, Ladeinfrastruktur ausbauen, die sich rechnet und mit der man Geld verdienen kann, ist nochmal so ein anderes Thema. Und das ist ja auch was, wenn ich es richtig verstanden habe, wo Monta auch Unterstützung bietet, den ChargePoint Operators dann schlussendlich zu sagen, hier, damit könnt ihr Geld verdienen. Wie macht ihr das? Was macht ihr da?
Ja, das ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Ich denke, grundsätzlich hängt stark davon ab, was der Betreiber macht. Verkauft er Strom oder bietet er eine Flottenlösung an? Ja, oder bedient er Einfamilienhausbesitzer oder Mehrfamilienhausbesitzer, also eher im Wohnbereich tätig? So wie wir das sehen, verdient man als Betreiber natürlich sehr viel Geld, wenn man gut Hardware einkauft, wenn man seine Supply Chain im Griff hat, also wenn man Elektriker oder die Gewerke im Griff hat und wenn man günstig Strom einkauft. Ja? Ja. Das ist die Basis. Aber am Ende kannst du dich dadurch nicht wirklich differenzieren, weil es wahrscheinlich viele Wettbewerber gibt, die das ähnlich gut können. Das heißt, die operativen Kosten sind der Punkt, wo du ansetzen kannst. Und da ist für uns der Punkt, den wir sehen im Markt, ist am Ende Effizienz. Mit wie vielen Mitarbeitern kannst du wie viele Ladepunkte oder wie viele Fahrer betreuen? Und das ist unsere Strategie, die wir eigentlich seit wir an den Markt gegangen sind, versuchen zu verfolgen im Produkt. Wir versuchen, den einzelnen Mitarbeiter beim Betreiber, wir versuchen, ihm Superkräfte zu geben, ne? Dass er so viel wie möglich machen kann, unterstützt durch Technologie. Und da gibt's, da investieren wir in unterschiedlichste Dinge. KI ist natürlich das Thema der Stunde. Und da haben wir ein paar interessante Produkte auf der Kundensupport-Seite. Mhm. Ja, also von Chatbot bis mittlerweile auch Voice, Telefon-Support. Aber auch wie nennt sich das auf Deutsch, auf der Maintenance-Seite, also Untersuchung von Fehlerquellen und dann in naher Zukunft auch in Richtung Vorbereiten, also Predictive Maintenance gehend. Aber Es gibt noch viele andere Themen, die man da angehen könnte. Pricing und so weiter. Genau, da investieren wir stark drin. Auf der anderen Seite hast du natürlich den Punkt, okay, wie unterstützen wir den Betreiber da drin, Auslastung und Umsatz zu optimieren? Also was können wir tun, damit er seine Ladepunkte besser vermarkten kann? Welche Daten werden bereitgestellt? Auf welchen Plattformen wird das gezeigt? Das ist also ein anderer Punkt, wo wir auch versuchen, mit der Plattform unsere Betreiber unter die Arme zu greifen. Ja.
Wenn wir da jetzt mal den Blick auf so einen typischen Betreiber werfen, also ich weiß ja, ihr habt Zielkunden auch, die dann so 500 bis 3000 Charger irgendwo im Einsatz haben, die verwaltet werden müssen, wo ihr damit reingeht und unterstützt sozusagen. Wie schaut so ein typischer Alltag aus, bevor Monta reingekommen ist? Und wie schaut es aus, wenn ihr danach dort seid? Also was läuft anders, was läuft besser vielleicht?
Ja, im Idealfall kommen wir auf einen Kunden zu, der eine sehr zerstückelte Systemlandschaft hat. Mhm. Ja, ich habe unterschiedliche CPMSe, die ich verwende, aufgrund von unterschiedlicher Hardware oder unterschiedlichen Angeboten, die ich machen möchte, beispielsweise öffentlich laden und Flottenladen. Mhm. Und dann verwende ich unterschiedliche Systeme für Zahlungsabwicklung, muss ein ERP anbinden und habe Middleware gebaut, vielleicht selber mit einem IT-Dienstleister entwickelt, um da hinzukommen. Und da können wir die Landschaft deutlich vereinfachen. Mhm. Ja, das heißt, da sind die administrativen Kosten, die für den Betreiber anfallen, die können wir stark reduzieren. Wir haben einen spannenden Fall jetzt hier, der ist nicht in Deutschland, sondern in den USA, wo zugegebenermaßen die Landschaft noch weniger entwickelt ist als in Europa. Ja. Aber da haben wir einen Betreiber, der hat seine operativen Kosten um 50% senken können.
Wow.
Ja. Einfach nur durch einen Wechsel des Anbieters. Gott sei Dank zu uns. Ja.
Ja.
Also ich nehme auf jeden Fall ein bisschen was von diesen 50% auf unsere Kappe. Aber trotzdem, ne, also Systemoptimierung ist ein großer Hebel. Das ist einer. Und dann hast du natürlich, je nachdem, was die Plattform mit anbietet, hast du auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst auch Services, die normalerweise neben der Software stehen, also beispielsweise Support, durch Technologie effizienter machen und besser machen und auch da Kostenersparnisse erreichen. Und im besten Fall bringt dir die Plattform die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen.
Mhm. Ja?
Beispielsweise jetzt hier in skandinavischen Märkten oder in England sind die Energiemärkte schon relativ weit, wenn es darum geht, Ladepunkte und die angeschlossenen Batterien als Produktklasse zu akzeptieren, mit denen man an Flexibilitätsmärkten handeln kann.
Mhm.
Ja? Also das ist so die Bandbreite. Einerseits Kostenreduktion in der Systemlandschaft und dann neue Umsatzkanäle schaffen, um die Bottomline am Ende zu senken.
Da sind wir an einem Punkt, wo ich gelesen habe im Vorfeld, du hast mal gesagt, so in die Richtung Hardware ist nicht das Problem, Software ist die Lösung. Das haben wir jetzt ja auch schon so ein Stück weit erahnen können, warum das der Fall ist. Das heißt ja beim Umkehrschluss auch, das bringt mir jetzt gar nichts, nur, ich sag mal, Hardware günstig einzukaufen, den Strom günstig und das dann zu vermarkten, sondern ich brauche auch die korrekte oder die richtige Software, die mich dabei unterstützt, bei all den Prozessen umzuskalieren. Das kann man das dann so einordnen, wenn ich die drei Punkte richtig mache, aber nicht die korrekte Software am Start habe, ob das jetzt von euch oder von einem Marktbegleiter ist, dann komme ich gar nicht zu dem Punkt, wo sich Ladeinfrastruktur irgendwann für mich als Betreiber rechnet?
Ja, also schwarz und weiß. Es wäre schön, wenn ich jetzt ja sagen könnte. Ja, ich glaube, es hängt natürlich davon ab, wie groß deine Vorteile sind.
Ja.
Beispielsweise als Tankstellenbetreiber hast du einen wahnsinnigen Vorteil, weil du das Land besitzt.
Ja.
Das heißt, du sparst wahnsinnig viel. Das heißt, wahrscheinlich werden das erfolgreiche Schnellladeparkbetreiber. Ja, einfach nur, weil sie die Location haben und weil sie weniger Real Estate-Kosten haben. Aber in der Breite sind die operativen Kosten, wenn du die optimieren kannst, werden sie den Betreibern einen entscheidenden Vorteil geben, weil sie am Ende diesen Kostenvorteil an ihre Fahrer weitergeben können. Niedriger Kilowattstundenpreis. Ja? Ja. Und das ist beim öffentlichen Laden natürlich essentiell. Ja? Aber bei anderen Betreiberarten noch viel wichtiger. Und da geht es nicht um den Kilowattstundenpreis, sondern beim Flottenladen geht es darum, kannst du eine Flotte tatsächlich effizient betreiben, aber auch fahrerfreundlich betreiben?
Ja.
Also wie funktioniert der Erstattungsfluss? Also wie fließen die Mittel zurück an den Fahrer, also das Geld? Kannst du eine Anbindung an unterschiedliche Payroll oder Lohnbuchhaltungssysteme ermöglichen oder an unterschiedliche ERPs ermöglichen. Kannst du es einem Flottenmanager ermöglichen, dass er nicht nur 10 Fahrer verwaltet, sondern 100, 1000, 10.000? Diese Effizienzgewinne sind, glaube ich, erst extrem wichtig. Und das ist ein Softwareproblem. Mhm. Ja? Das heißt, im öffentlichen Laden spielt Software eine Rolle, aber nur eine von vielen. In allen anderen Fällen spielt Software eine riesige Rolle, weil du in diesen Fällen Skaleneffekte heben kannst, nicht? Und in der Elektromobilität passiert das meiste Laden nicht öffentlich, ja, sondern am Büro, bei dir zu Hause, vom Supermarkt, wo auch immer. Das heißt, da spielt Software eine sehr große Rolle. Und das sehen wir bei unseren Betreibern eigentlich auch. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja was, was ihr dann auch selbst wahrnehmt und damit verifizieren könnt. Jetzt ist es ja auch so, dass man oder ihr habt ja den direkten Vergleich dann auch eigentlich Kopenhagen, Dänemark, Berlin ist euer anderes Büro dann, wo du ja auch selbst herkommst dann. Also auch da hast du die Ladeerfahrung wahrscheinlich schon mal gesammelt in Deutschland. Wie nehmt ihr die Märkte dann untereinander wahr? Könnt ihr da auch Wissen schon transferieren? Sind wir hier in Dänemark, wo wir jetzt aktuell sind, gerade schon auch in einzelnen Aspekten ein paar Schritte weiter, die man übertragen kann dann auf Deutschland? Könnt ihr von Deutschland was mit rübernehmen? Also wie funktioniert das dann auch innerhalb von Monta, wenn wir das mal so einschieben?
Ja, also da habe ich sehr viel gelernt in den letzten 5 Jahren. Ja. Dänemark ist mittlerweile bei über 90% EV-Anteil bei Neufahrzeugen. Ich glaube, Deutschland ist jetzt gerade im Januar bei 22%, ja. Oder im März bei 22% gewesen. Das heißt, der Trend ist fantastisch, ja. Auch das erste Mal mehr als Benziner, ja, also auch toll. Aber nach wie vor nur 4% der Flotte elektrisch in Deutschland, ja. In Dänemark sind wir jetzt bei über 10, in Norwegen bei über 50% der Fahrzeuge, die auf der Straße sind, die elektrisch sind. Das sind schon noch große Unterschiede, ja. Und es ist dann natürlich immer auch für uns, ja, der Reflex ist, wir gehen aus Dänemark nach Deutschland und schauen uns an, okay, was in Dänemark funktioniert, wird hier in 2, 3, 4, 5 Jahren auch funktionieren. Das ist immer nur zum Teil richtig. Mhm. Ja, Mobilität kommt mit sehr vielen lokalen Spezifika. Ja, also Firmenwägen sind kein Thema in Dänemark, ja, sind ein Riesenthema in Deutschland und ein noch größeres Thema in Belgien beispielsweise. Das heißt, wie bilde ich das ab und was ist der Service, den ich in der Software abbilden muss, damit das für den Betreiber gut funktioniert? Da muss man also stark lokalisieren. Aber was wir lernen und was wir über die über Ländergrenzen einfach exportieren können, ist, wie betreibt man ein Netzwerk? Wie betreibt man das mit einer hohen oder niedrigen Fehlerquote? Ja, also wie sorgen wir dafür, dass die Ladevorgänge einfach funktionieren? Wie betreiben wir das stabil? Wie sichern wir den Betreiber ab gegen Fraud, also gegen Betrug? Das heißt, diese ganze Basis, das lernt man deutlich besser in einem Markt, der eine höhere Durchdringung hat, ne? Wo ein höheres Volumen passiert. Und das merken wir schon. Also da sehen wir gegenüber manchen lokalen Anbietern sehen wir schon starke Vorteile, dass wir bringen fast 5 Millionen Ladevorgänge im Monat mit. Wir wissen, wie sowas funktioniert. Wir können da uns damit auseinandersetzen und haben keine Sorge, dass die nächste Million irgendwie unsere Server zum Einknicken bringt, beispielsweise.
Ja. Das leuchtet auf jeden Fall ein, dass du da auch schon mal, ja, ich sag mal, so eine Art Stresstest dann mitbringst, den du schon erfolgreich absolviert hast. Jetzt haben wir aber auch, du hast die Zahlen in den Raum geworfen, 4%, die wir Flottenanteil oder E-Auto-Anteil in der gesamten Flotte in Deutschland ungefähr haben, in die Richtung. Laden muss da einfach funktionieren, auch wenn wir da natürlich, ich sag mal, immer noch 96% Verbrenner-Diesel dann da haben, aber die 4%, die eh unterwegs sind, die wollen natürlich auch elektrisch laden können ohne Probleme. Und ich kenne das von mir, ich kenne Ladestation, öffentlich, Schnelllader, Stöpsel rein. Idealerweise lädt es direkt. Ja. Oft kommt es leider noch vor, es funktioniert dann doch nicht. Und dann stehen da so Telefonnummern dran, wo man anrufen kann. Weiß ich auch nicht, ob ich jemanden ans Telefon bekomme, der mir helfen kann oder eben nicht helfen kann. Ich habe beide Erfahrungen schon machen dürfen. Und das ist aber ein Punkt, wo du vorhin auch schon mal angerissen hast, wo ihr mittlerweile auch unterstützt mit KI, Voice, um Probleme zu lösen und wo ihr wahrscheinlich auch von eurer Vielzahl an Erfahrungen profitiert. Also was bietet ihr da im Moment als Monta an? Wie helft ihr da auch den vor allem E-Autofahrerinnen, sich sicher zu fühlen, wenn sie auf solche Probleme eben stoßen.
Mhm. Wir haben von Anfang an gedacht, jeder kann Auto fahren, ja, also in Anführungsstrichen, ja. Jeder kann Auto fahren. Und trotzdem, sobald man das erste Mal in ein Elektroauto steigt, ist für viele das Erlebnis, ich muss alles wieder in Anführungsstrichen neu lernen. Mhm. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, dieser Schritt, den Fahrer direkt zu unterstützen, der muss eigentlich Teil unseres Angebots sein, mhm. weil wir unsere Betreiber dabei unterstützen müssen, dass sie Fahrer gut bedienen können. Das heißt, wir haben von Anfang an auf einen Support gelegt, der nah am Fahrer dran ist, mit Chat, aber auch mit einem eigenen Callcenter.
Mhm.
Callcenter betreiben ist ein harter Job. Ja? Vor allem, wenn man in der Situation ist, dass man das bezahlen muss. In der Regel kostet ein Anruf zwischen 2 und 10 Euro so im Markt.
Mhm.
Ja? Und ein Ladevorgang ist im Durchschnitt 25 Euro wert. Das heißt, ein Ladevorgang, der ein Support-Event kreiert, der rechnet sich sofort nicht mehr.
Klar.
Ja, im klassischen Sinne. Wir haben, ich glaube, sehr schnell in KI investiert für den Chatbot, weil wir da Effizienzen steigern gesehen haben. Wir haben dann Anfang des Jahres das Gleiche gemacht mit einer KI, Voice KI, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber am Ende einem KI-Modell, was Text in Sprache umwandelt. Mittlerweile klingt das wirklich zum Täuschen echt. Also es ist ja auch erschreckend, ja. Es gibt einen Avatar von mir, das heißt, ich kann mit Max sprechen. Sehr seltsamer Moment, manchmal auch. Der ist live,
ja.
Und der beantwortet für Betreiber, die da mitmachen wollen, mittlerweile 70-80% aller Anrufe innerhalb von einer Sekunde, ja, geht dieses System ans Telefon, braucht in der Regel 2 Minuten, um das Problem zu beheben, und der Fahrer, die Fahrerin ist auf dem Weg und kann laden oder weiß, ich muss zur nächsten Ladesäule, mhm. weil das Problem auf der Hardware-Seite ist. Aber es ist eine Information übermittelt worden, die das Problem behebt. Das ist ein enormer Service, ja, Gewinn für den Fahrer und unseren Betreiber dann im Endeffekt. Und dann in der Konsequenz auch ein enormer Effizienzgewinn, also eine Kosteneinsparung. Ich bin selbst immer noch, wenn ich so ein Gespräch mithöre, ja, und in manche Gespräche hören wir dann rein und schauen, okay, wie funktioniert's, wie stellt er sich an, unser Agent da? Das ist so ein Moment, wo Technologie schon auch begeistert, einfach, ja. Also, wir sagen immer, es ist ein KI-Agent, der jetzt hier am Telefon ist, aber die meisten Menschen gehen damit um und sagen, okay, ich will vor allem mein Problem gelöst bekommen. Ja, ist mir eigentlich egal, mit wem ich hier rede.
Ja.
In der Regel ja auch eine Situation, in der man nicht gut gelaunt ist. Ja, also eher emotional heiß am Telefon. In 4 von 5 Fällen kommt es zu einer Lösung in diesem Gespräch. Das ist, für mich als Technologieoptimisten, ja, ist das so ein, okay, hier, da haben wir, da ist etwas passiert, was wir ausnutzen konnten, was wirklich einen riesigen Sprung nach vorne ermöglicht. Genau. Das ist jetzt im Einsatz in allen unseren Ländern. Es ist auch einfach Teil unseres Grundprodukts. Mhm. Alle Betreiber, die wollen, können sagen, ich möchte, und dann kriegen sie das ohne weiteren Aufpreis dazu. Und wir haben auch in Deutschland schon einige Betreiber, die es live haben. Auch große öffentliche Netzbetreiber.
Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, du hast vorhin gesagt, 2 bis 10 Euro, die so ein Callcenter-Anruf kostet, wenn ich jetzt das höre, dass es bei euch mit inkludiert. Im Endeffekt Gewinn, der eingefahren wird bei eurem Kunden dann schlussendlich, wo er auch mehr wieder rausbekommt, einfach nur, weil das eure Lösung damit einsetzt. Wenn ich das so transferieren kann, oder?
Genau. Ich lehne mich da aus dem Fenster jetzt mal und sage, genau, das ist Geld, was einfach in der Tasche bleibt. Ja, natürlich, ich nehme an, ja, weiß nicht genau, was die Betreiber machen, aber ich nehme an, dass die Teams, die aktuell dafür für zuständig sind,
ja,
dass die einfach da bleiben und weiter skalieren können. Das heißt, dass du musst nicht weiter in den Teamausbau investieren. Und dann gibt es natürlich die anderen 20% der Calls, die vielleicht nicht gelöst werden. Ja. Die werden dann automatisch geroutet an entweder unser Callcenter oder das Callcenter des Kunden, damit diese komplexeren Anfragen gelöst werden können. Aber ja, das ist einfach pure Kosteneinsparung.
Das wäre noch die Frage gewesen, was dann eben mit den 20% oder 23%, die es dann sind, eben passiert, die nicht die Lösung durch KI bekommen. Das hast du jetzt schon beantwortet. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wenn wir über KI reden, dann hat man ja auch einen riesen Vorteil dann, ich rufe da jetzt an, spreche Deutsch mit der KI, die kannst du darauf einstellen. Jetzt komme ich aus einem anderen Land, spreche eine andere Sprache, ich spreche jetzt nicht Dänisch, aber wenn ich Dänisch sprechen würde, ist ja auch eure Software wahrscheinlich in der Lage, dann in der jeweiligen Landessprache auch zu antworten und nimmt da ja auch nochmal Hürden dann mit raus gegenüber dem Fahrer.
Ja, also das ist Wahnsinn. Ja, wenn man sich überlegt, ein europäisches Callcenter zu betreiben und alle relevanten Sprachen abzudecken, das ist ein gewaltiger Aufwand. Ne? Also logistisch auch, ja, und natürlich von der Teamgröße, die man abbilden muss. Das ist ein Sektor in der Industrie, der sich, glaube ich, extrem verändern wird in Zukunft. Ja, genau. Unsere KI kann, ich glaube, jetzt von Haus aus 13 Sprachen. Mhm. Nimmt das sofort auf, quasi nach der ersten Interaktion mit dem Kunden, switcht die Sprache und geht auf dich in deiner Mother Tongue, wie man schon sagt auf Englisch, ein. Aber kann das dann natürlich auch in der Sprache unseres Support Agents transferieren, wenn es zu keiner Lösung kommt, oder in der Sprache des Support Agents auf der Kundenseite transferieren. Also wenn es beispielsweise ein französischer Anruf und ein deutscher Agent hier auf unserer Seite sitzt, dann ist das auch kein Problem.
Das heißt, du nimmst da auch nochmal eine Hürde dann schlussendlich mit raus für alle Anknüpfungspunkte, die vorhanden sind. Jetzt haben wir aber ein Thema, du hast es vorhin schon mal angerissen, Serverauslastung, Interaktion mit Kunden, eine Vielzahl von Daten, die von A nach B nach C gebracht werden, wo auch verschiedenste Anknüpfungspunkte mit zu tun haben, nicht schlussendlich auch ihr dann, die bei euch auflaufen. In Deutschland gibt es ja immer so eine schöne Sache, Datenschutz. Das ist ein relevantes Thema, das interessiert auch unsere ZuschauerInnen, unsere ZuhörerInnen. Wie geht ihr damit um? Wie ist sichergestellt, dass mit den Daten, wenn ich als Fahrer dorthin gehe, nichts passiert? Also, dass da kein Unfug mitgetrieben wird, sondern ich mich darauf verlassen kann, okay, man hilft mir, ich sag mal, maximal mein Problem zu lösen, aber danach ist dann da auch wieder Ruhe mit ihr. Du hast gesagt, wenn ihr in den Call mit reinhört, werde ich damit als Fahrer auch aufgeklärt. Achtung, es kann jemand aus Service-Wartungszwecken mit reinhören, wie man das auch von anderen Hotlines kennt. Also, wie handelt das Monta?
Genau. Also wir legen da sehr, sehr großen Wert drauf, dass wir konform sind mit allen Anforderungen und Ansprüchen, die auch in den unterschiedlichen Ländern, in denen wir aktiv sind, anfallen. Auf der einen Seite haben wir unsere Zertifizierungsthematik da. Also wir sind ISO 27001 zertifiziert. Wir haben auch eine SOC 2-Zertifizierung. Wir arbeiten auf der Hosting-Seite mit einem Anbieter zusammen, der in Europa hostet. Mhm. Ja? Also sind quasi in EU Sovereign Space liegen alle Daten. Und wir werden jedes Jahr von PwC geauditet auf der IT-Seite. Einmal für Financial Flows, also wichtig natürlich, dass mit dem Geld nicht kein Unfug getrieben wird, aber auch auf der GDPR-Seite. Und wir stellen sicher, dass innerhalb unserer Systeme klare Trennung besteht. Mhm. Also was wird quasi gespeichert, nur was gespeichert werden muss, Transaktionen etc. pp. Und was wird anonymisiert gespeichert, personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben. Und genau die gleiche Trennung haben wir in unserer Architektur auch umgesetzt in Zusammenarbeit mit KI-Unternehmen. Mhm. Wir probieren natürlich einige aus.
Klar.
Der Markt entwickelt sich sehr schnell. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, welche Modelle die besten sind für uns. Aber keine unserer Daten werden übermittelt in die Trainingsdatensätze für diese LLMs. Das heißt, die bleiben alle bei uns und wir verwenden das Modell nur für das Reasoning, also quasi ich mache die Verbindung zwischen A und B, und eben für Text-to-Speech, also wie kann ich quasi auf diese Frage gut antworten und wie kann ich das mit einer natürlichen Sprache tun.
Jetzt habt ihr aber auch die Erfahrung, du hast gesagt, 5 Millionen Ladevorgänge im Monat, die ihr mit abhändelt, die ihr unterstützt. Ja. Perspektivisch hoffentlich weiter steigen dann. Das kommt ja nicht nur von einem Kunden, sondern von der Vielzahl von Kunden, die ihr damit auch bedient schlussendlich. Wie ist es da mit dem Wissenstransfer? Weil ich sag mal, wenn euer Kunde A ein Problem aufzeigt und das wollt ihr ja auch für Seite B lösen, bekommt man das transferiert? Weil das ist ja dann auch gerade so ein unfairer Vorteil oder Hebel für euch als Monteur, wo ihr sagen könnt, das Wissen müssen wir nicht uns da nochmal neu erarbeiten, sondern haben es ja schon. Können wir das damit einbringen? Ist das auch irgendwie in Workflows geregelt? Also wie handelt er sowas?
Genau, also für uns ist die Trennung ganz klar. Personenbezogene Daten, die sind quasi auf der Nutzerseite segregiert und werden nicht geteilt. Aber natürlich, Informationen über welche Hardware- und Firmware-Kombination ist erfolgreich, ja, und ob das jetzt in Frankreich ist, in Deutschland, Spanien oder in Dänemark, ist ja irrelevant. Am Ende gibt es eine Kombination, die beste ist. Und da gibt es unterschiedlichste Kombinationen an Setup, ja. Und das nutzen wir sehr aktiv. Mhm. Ja? Also das ist auch einer unserer, das zweite oder das dritte KI-Produkt, was live ist für den Kunden, unser Network Operations Center Agent, ja, NOC Agent. Das ist genau das, was der macht. Der zieht sich quasi aus unserem operativen Betrieb, also aus Millionen von Ladevorgangsdatensätzen, OCPP-Logs, ja, für die, die es interessiert. Und dann zieht er noch andere Datensätze dazu, zum Beispiel, welchen Payment Service Provider haben wir da verwendet, was sind die Hardware-Manuals, die dazukommen, was wissen wir aus Support-Interaktionen über vorherige Lösungsansätze für solche Probleme. Das zieht er sich alles zusammen und bildet innerhalb von Sekunden eine Root Cause Analysis und einen Vorschlag für die Lösung. Und da kommt sowas absolut zum Tragen. Also beispielsweise diese Hardware und diese Firmware führen häufig zu Überhitzungsproblemen bei dieser Ladesäule. Das heißt, ein Firmware-Update wäre die richtige Lösung. Ja? Oder schick einen Site-Technician raus, ja, einen Elektriker raus und schau dir mal an, ob die Kühlung noch funktioniert.
Ist denn das, was, ich sag mal, du hattest ja vorher schon gesagt, ihr geht jetzt auch in dieses Thema rein, vorausschauende Wartung, Instandhaltung, also bevor was passiert, schicke ich eben schon meinen Techniker raus, er kümmert sich darum. Ist das das, wo es drauf abzielt dann schlussendlich?
Ja, absolut. Am Ende, ne, unter dem Ziel, wir müssen unsere Betreiber ermöglichen, mehr mit weniger zu schaffen, ist diese vorausschauende Wartung oder die Predictive Maintenance ist glaube ich, einer der Schlüsselelemente. Weil du vor allem im öffentlichen Laden oder im Depotladen, Flottenladen, wenn du darauf angewiesen bist, dass die Ladeinfrastruktur wirklich reibungslos funktioniert, weil du Busse, Trucks oder eben Kunden damit bedienen musst, ist das essentiell, genau.
Und das ist auch ein Thema, was ihr von euch aus jetzt anbietet, dann gerade, also dieser Effizienzgewinn ist ja schlussendlich im Endeffekt, verdient der Betreiber natürlich nur Geld, wenn die Ladestation online ist, ich kann damit laden, funktioniert. Das habt ihr von euch aus erkannt, ist der Markt auf euch zugekommen, hat gesagt, hey, wir brauchen sowas, wir müssen da ein bisschen in die vorausschauende Wartung reingehen, dass wir gar nicht erst an dem Punkt stehen, dass ein Kunde verärgert erst bei der KI-Hotline anruft und vielleicht jemand am Apparat hat, sondern dass du auch schon in der Lage bist, Probleme zu sehen, bevor sie überhaupt auftreten.
Wir haben das von Anfang an mit versucht reinzudenken. Also wir bieten, seit wir am Markt sind, quasi Self-Healing-Angebote an, die wir nicht separat vermarktet haben. Das heißt, unsere Plattform screent die Hardware nach Signalen, also nach Fehlersignalen und startet neu oder macht ein Reset eines bestimmten Komponenten. Schon seit wir am Markt sind, seit 5 Jahren. Aber da ist ja ein viel größerer Aufgabenbereich hängt dahinter. Ja? Das ist das, was wir quasi einfach im Hintergrund machen können, um unsere Betreiber zu unterstützen. Aber am Ende gibt es immer wieder Fälle, in denen tatsächlich etwas getan werden muss. Ja? Und dann, wie weit kannst du da gehen? Du kannst da hingehen und sagen, okay, ich kann klassifizieren in Themen, die ich über Resets oder Restarts oder Updates regeln kann. Es gibt Dinge, die kann ich regeln über eine Verschiebung eines Regular Maintenance Schedules. Ja, beispielsweise alle 6 Monate muss jemand vorbeifahren und prüfen. Und dann kannst du vielleicht verschieben. Und dann gibt es die Notfälle. Und die Notfälle, wenn die akut sind, also Baum fällt rauf,
gut,
ja, gut. Da können wir auch wenig machen, ja. Aber wenn es eher was ist wie die Spannung fällt ab, wahrscheinlich ist ein Schaden am Kabel, mhm. ja. Das lässt sich natürlich, also das ist ein spannender Fall,
ja.
wo man sagen kann, okay, hier muss jemand dispatched werden, damit wir morgen nicht ein Problem haben, mhm. vielleicht ein Kabelbrand oder irgendwas in der Art. Ja, wo kommt das her? Ich glaube, im Ansatz haben wir das schon über die Industrie verstanden. Nicht wahr? So eine Ladesäule muss Geld verdienen und darf im Betrieb nicht viel kosten. Das mhm. heißt, alles, was wir tun können, um das zu optimieren, da leisten wir wahrscheinlich unseren Betreibern einen wichtigen Dienst. Aber dann hat der Markt auch gezeigt, dass es in die Richtung geht, nicht wahr? In Deutschland, der Elektrikermangel ist ja fast schon ein Schlagzeilenthema, ja?
Definitiv.
Wie kannst du damit umgehen, dass du mit weniger Ressourcen da mehr schaffst, ja? Und eine effizientere Einteilung der Zeit ist eins und höhere Qualität ist die andere Seite. Und die beiden musst du, glaube ich, abbilden können.
Zu dem Punkt dann noch ein Thema. Wie spiegelt ihr das Ganze zurück, beispielsweise an die Hardwarehersteller? Findet da so ein Austausch auch statt? Weil ich sag mal, das ist ja die eine Sache, das für euch im ja. laufenden Betrieb festzustellen. Idealerweise, wenn ich es jetzt aus CPO-Sicht dann wieder sehe, will ich ja gar nicht diese nicht funktionierende Kombi aus Hardware und Firmware auf dem Markt haben, sondern idealerweise spricht Monta mit den verschiedenen Hardwareherstellern, gibt denen die Rückmeldung und sagt, liefert das doch bitte nicht mehr mit Version 1.1, sondern 1.2 aus, dann funktioniert das, dann haben wir hinterher auch keinen Ärger mit.
Ja. Bullseye, würde man sagen auf Englisch, ja? Genau. wir versuchen sehr nah dran zu sein an vor allem den Hardwareherstellern, die unsere Betreiber viel verwenden, mhm. also wo wir Zehntausende von Einheiten auf der Plattform haben. Da sind wir zum Teil im täglichen Austausch mhm. Und sprechen über genau diese Themen. Wir haben auch ein Partnerschaftsprogramm mit einigen Hardwareherstellern, ich glaube mit etwas über 20, mit denen wir vor Release Firmware testen, mhm. indem wir quasi dann auch Feedbacks geben, okay, was funktioniert nicht. Und mit den meisten dieser Hersteller haben wir mittlerweile auch eine Beziehung zu über deren gesamtes Portfolio an Modellen, die schon im Markt sind. Ja, und einige haben, ich sag's mal, haben natürlich auch so ein paar Leichen im Keller, ja, also so alte Generationen, die da draußen irgendwo stehen,
klar.
die dann irgendwann migriert werden müssen, weil der Betreiber ein neues System braucht. Das heißt, für die Qualität des Ladeerlebnisses des Fahrers ist diese Beziehung zwischen Hardware und Software die wichtigste.
Mhm.
Ja, natürlich Beschilderung am Ort und klare Ausleuchtung klar. und ein Dach ist sehr wichtig, aber damit die Grundfunktionalität, ich kann eine Ladung starten, wenn ich sie starten möchte, ja, und sie funktioniert zuverlässig dann auch, bis der Strom geliefert ist, ist das Wichtigste. Das heißt, da investieren wir sehr viel rein. Wir haben auch ein eigenes Team, was sich um Hardware-Partnerschaften kümmert.
Das habe ich ja auch schon sehen dürfen, dass ihr da viel am Produkt auch dran seid, dann tatsächlich sowohl auf Software-Seite als auch an der Hardware-Seite und im Zusammenspiel. Könnte man hier in Kopenhagen ja doch gut wahrnehmen. Jetzt ist es ja auch so, Monta verwaltet ja auch eine Vielzahl, also mehrere hunderttausend Ladepunkte, die ihr mittlerweile mit eurer Software bedient. Irgendwie schwirrte mal die Zahl von über 700 Hardware-Modellen, die es dann doch irgendwo auch da gibt. Das kann ich mir schier kaum vorstellen, aber als ich es bei euch gesehen habe, dass da mal 2025 zumindest an einer Wand hing schon, lässt es sich das erahnen. Das heißt, ihr kriegt ja da auch zum einen wieder eine Riesenmenge an Input rein, an Daten, an Infos, die ihr handeln müsst. Und es entstehen natürlich auch operative Herausforderungen bei euch im Alltag, weil es ist ja nicht so ein Ladepunkt, eine Hardware, eine Firmware dazu, sondern eine vielfache Kombination der ganzen Geschichte, wo vielleicht kleinere Marktbegleiter von euch gar nicht mit zurechtkommen würden. Welche Herausforderungen oder welchen Herausforderungen müsst ihr euch da täglich stellen? Und wie ist es euch gelungen, das auch zu lösen dann?
Mhm. Ja. Also vor allem dadurch, dass wir ein aktiver Marktteilnehmer sind, ne? Also dass wir quasi auch auf die Hardwarehersteller zugehen, wie du richtig gesagt hast. Die große Herausforderung ist, dass du für jede Modellreihe eine eigene Firmware-Modellreihe in der Regel auch hast, ja. Also quasi die ABB Terra aus dieser Baureihe hat eine eigene Firmware-Baureihe Reihe und die ABB Terra aus dem Jahr davor hat wieder eine eigene. Das heißt, die sind auch häufig nicht modellübergreifend. Das heißt, du hast Zehntausende an Kombinationen im Markt. Und wir versuchen A, auf den Hersteller zuzugehen mit Themen, die wir gelernt haben, die nicht funktionieren, wo es Probleme gibt, weil wir noch eine große Funktionsbreite anbieten. Also ob das jetzt lokales Lastmanagement ist oder ein Thema wie beispielsweise im Anschluss an Home Energy Management System. Mhm. Ja? Oder wir wollen über OCPP die Ladesäule so steuern, dass man sie am Energiemarkt verwenden kann als zusätzlichen Umsatzstrom. Das sind alles technische Herausforderungen, die am Ende über die Firmware an die Hardware übergeben werden müssen, also eine saubere Umsetzung von OCPP etc. Das heißt, wir versuchen bei den großen Herstellern sehr aktiv darin zu sein, Firmware-Entwicklung auch gemeinsam zu machen. Ja? Wir machen das natürlich nicht, aber wir geben Parameter und Spezifikationen. Wenn das gegeben ist, dann können wir die volle Funktionsbreite anbieten. Mhm. Und so ist es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das ist jetzt keine kommerzielle in dem Sinne, sondern eher, wenn wir das gemeinsam machen, dann haben wir gemeinsam ein besseres Produkt für unsere Betreiber. Die Komplexität ist, dass vor allem im AC-Markt Hersteller extrem unter Kostendruck stehen. Mhm. Ja, ist ein sehr kompetitiver Markt. Viele chinesische White-Label-Anbieter sind da aktiv. Das heißt, die Balance für den Hersteller, okay, wie kriege ich Qualität und Kompetitivität im Markt hin, ist nicht leicht. Mhm. Ja? Es gibt ein Segment für eher designgetriebene AC-Hersteller, was funktioniert, aber sobald du in den Massenmarkt gehst, ist das schwierig. Das heißt, da ist es für uns dann auch immer, da können wir nicht alles proaktiv lösen, sondern da passiert auch viel nach Release, also nach Markteintritt dieser Säule oder dieser Firmware-Version, wo wir dann nachtesten müssen und verifizieren müssen, was geht, was nicht geht. Und zum Teil funktionieren Sachen auch nicht, leider.
Das gehört auch mit zur Wahrheit und schlussendlich, das stimmt. Wir sehen das ja auch gerade, wenn wir jetzt, du hast chinesische White-Label-Lösung angesprochen. Ich kenne es jetzt eher aus dem Fahrzeugsektor natürlich. Und da gibt es mittlerweile auch Aussagen von Herstellern, die bringen halt Fahrzeuge auch erstmal mit einem, ich sag mal, Entwicklungsstand von 80% auf den Markt. Lassen die mal fahren, da wird über die Air dann auch nachgeschoben. Ähnlich ist es ja dann auch bei den Ladesäulen dann, sag ich mal, bei Ladesäulen würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen als bei einem Auto von meiner subjektiven Einordnung. Aber klar, der Markt wird immer schnelllebiger und vor allem, weil ja auch immer noch neue Marktanteile zu gewinnen sind und dann gibt es dementsprechend auch Wettbewerb dann. Wettbewerb, um da vielleicht auch zu unserem Beginn des Gesprächs zurückzukommen. Ich hatte ja die These aufgestellt, wir haben mehr E-Auto-Absatz, damit mehr Ladepunkte, damit mehr Arbeit für euch. Du hattest mir gesagt, ja, das kommt erst verzögert. Und dann ist es meistens ja auch so, dass Geschäft auch dadurch entsteht, dass eben ein Wechsel stattfindet, also von einem Marktbegleiter von euch zu Monta hin oder auch von Monta zu einem anderen Marktbegleiter. Das ist ja aber auch jetzt aus Sicht des Betreibers wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil wenn ich jetzt euch als Beispiel nehme, die da so eine rundum sorglos Lösung anbieten mit Zusatzfunktionen wie diese KI-Unterstützung schlussendlich, Datenauswertung und so weiter und so fort, habe ich als Ladestationsbetreiber überhaupt eine realistische Chance zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zwei Schritte weiter und schaue mir mal einen Marktbegleiter an? Oder sind das so Schritte, die ich mir auch wohl überlegen muss, diesen Schritt zu gehen, weil es mir vielleicht auch mehr Herausforderungen im Alltag dann bringen könnte?
Ja, vielschichtiges Thema. Auf der einen Seite sind wir, als Unternehmen wachsen wir immer noch stark, auch stärker als der Markt. Und in der Regel, nicht in der Regel, ich glaube, über 70% dieses Wachstums kommt von Kunden, die Plattform wechseln. Mhm. Das ist Migration, ja, IT-Migration sind eines unserer Kernthemen, also Alltagsgeschäft. Mhm. Gleichzeitig sind solche Migrationen nie schön. Ja, ja, auch das ist eine Realität. Das heißt, man muss das so vergleichen, wechsle ich jetzt von SAP weg, ja, also da läuft alles in meinem Geschäft drauf. Da muss viel passieren, damit ich mich wage. Ja. Ja? Und nichtsdestotrotz, das passiert, eben weil dass ein Technologiemarkt ist, in dem Software Geschäftsmodelle ermöglicht. Und da ist Kompetitivität für den Anbieter und für den Betreiber sehr wichtig. Kann ich quasi die Flottenlösung in Deutschland so anbieten, wie ich möchte? Oder stehe ich hier gerade alleine da, weil ich alles manuell abbilden muss, weil mein Systemanbieter mich nicht unterstützt. Dann fällt so eine Entscheidung natürlich leichter. Wir haben, ich glaube, Andi, etwas unter 100.000 Ladepunkte mittlerweile migriert auf unsere Plattform. Von unterschiedlichsten anderen Backends, also unterschiedlichsten anderen Anbietern. Alle möglichen Hardware-Kombinationen, die man sich vorstellen kann, auch alle möglichen Geschäftsmodelle, ob das jetzt öffentlich laden ist oder Flotte oder, oder Home. Was wir gelernt haben in dem auf der Reise, ist, dass so eine Migration steht und fällt damit, wie ernst die Komplexität genommen wird auf beiden Seiten. Wir haben ein Team, was da zur Verfügung steht, was unterstützt, ja, also was quasi Datenvalidierung macht, dann die Vorbereitung unserer Plattform, also ein funktionelles Mapping. Ja. Bei dem alten Betreiber war es so, bei uns wird das so aussehen, so nimmst du deine Kunden mit, nehmen wir dein Team mit, was quasi die Plattform verwenden wird, und dann gibt es einen schnellen Cutover, nennen wir das, ja, in der Regel einen Tag, in dem alles von einem System auf den nächsten wandert, und dann haben wir danach eine Phase, in der wir nennen es Hypercare anbieten, ja, also 24/7 zur Verfügung stehen. Aber der Knackpunkt ist eigentlich immer, sind die Daten, die geliefert werden können, um diese Migration vorzubereiten, sind die sauber, sind die verständlich? Bilden die tatsächlich den Stand des Geschäfts wieder, oder ist der eigentlich in 3 oder 4 verschiedenen Systemen abgebildet? Beispielsweise, ich habe ein CPMS, ja, aber ich habe eine Abrechnungsplattform, die ist hier, dann habe ich hier eine Plattform, in der ich meine Dokumente verwalte und so weiter und so fort. Also wie viel Komplexität muss man auf der Kundenseite zusammenziehen, damit man einen sauberen Datensatz hat, der migriert werden kann? Genau, das ist sehr individuell tatsächlich auch, ja. Also wir können uns auf die einzelnen anderen Backends einstellen. Okay, wie kommen die Formate da raus? Aber was man dann noch berücksichtigen muss, das ist enge Zusammenarbeit immer mit dem Betreiber. Genau, das ist eine Investition, wo wir quasi Manpower zur Verfügung stellen, um das zu leisten. Es ist auf jeden Fall eine große Entscheidung für jeden, ja. Und ich lade jeden ein, zu uns zu migrieren. Wir machen das sehr gerne. Aber gleichzeitig, wir sind da sehr bewusst darüber, dass es ein kritischer Entscheidungsmoment. Und am besten trifft man so eine Entscheidung einmal, ja? Oder zumindest nur einmal alle 5 Jahre. Weil das nicht das ist, was das Geschäft beflügelt, sondern der alltägliche Betrieb ist das.
Was macht ihr als Bonta, dass eure Kunden nicht wegmigrieren?
Wir versuchen, das beste Produkt der Welt zu bauen. wir versuchen, nah an unseren Kunden dran zu sein, einen Service zu bieten, der hoffentlich keine Fragen offen lässt. Und wenn Fragen da sind, versuchen wir, schnell zu sein. Wir versuchen, neue Technologien so einzubinden, dass sie nicht überwältigen, sondern helfen. Das ist eine Gratwanderung, die ist nicht immer einfach. Nicht, weil nicht jeder ist in seinem Geschäftsmodell schon so weit, KI voll einzubinden, beispielsweise, oder seinen Kunden den Energiemarkt näher zu bringen. Ja, wie kommuniziere ich das und wie gehe ich damit um? Genau, aber für uns ist Kundennähe ist eigentlich immer der entscheidende Punkt. Also, dass wir fast 20 Mitarbeiter im Customer Success Team, also in der direkten Kundenbetreuung. Dann haben wir auch noch einen In-House Operator Support, also das ist quasi unser Callcenter für die Mitarbeiter, die unsere Plattform verwenden auf der Betreiberseite. Das heißt, wir investieren da in Teams und in Technologie, um nah an unseren Kunden dran zu sein und das zu bauen und zu beheben, was sie brauchen, beziehungsweise was sie stört.
Du hast mir jetzt wahrscheinlich schon die Antwort auf meine letzte Frage gegeben. Ich würde sie dennoch stellen. Und zwar wollte ich fragen, was muss jemand machen wie Monta oder auch x-beliebige Marktbegleiter, um in 3 bis 5 Jahren so erfolgreich wie heute oder idealerweise noch erfolgreicher dazustehen, im Zusammenspiel mit seinem eigenen Kunden, mit dem E-Auto-Fahrer, der dann Fahrerin, die schlussendlich irgendwann betroffen ist? Und was sollte er auf keinen Fall machen, um eben auch in 5 Jahren noch am Markt zu sein.
Das sollte auf keinen Fall machen. Also was er auf keinen Fall machen sollte, ist den Fahrer vergessen. Ja,
stimmt.
Was glauben wir? Ja, ich kann eigentlich nur aus unserer Perspektive sprechen. Ja, aber was glauben wir, was in 3 bis 5 Jahren wichtig sein wird? Für den Fahrer wird sicher das Wichtigste sein, dass Ladevorgänge einfach funktionieren. Also nach wie vor haben wir jetzt im öffentlichen Laden haben wir eine Fehlerquote von 20%. Das muss auf unter 1% gehen. Ja, also es gibt keine Alternative, wenn man ehrlich ist. Ja, und das ist ein komplexes Unterfangen, weil du viele unterschiedliche Marktteilnehmer da aufgleisen musst. Mhm. Ja, also die Betreiber, die MSPs, also die Kartenausgeber am Ende, den Payment Terminal Betreiber meinetwegen und alles, was dazwischen steckt. Ja, Aggregatoren gibt es ja auch noch. Das ist eins, also erfolgreiche Ladequote. Die Preistransparenz. Ja, also für den Fahrer muss es klar ersichtlich sein, warum zahle ich hier was und der Preis muss verständlich sein. Mhm. Ja, weil die frühen Adopter in vielen Märkten sind Flottenfahrer, wenig preissensitiv. Aber sobald wir in der Masse landen und da kommen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren hin, wird das anders sein. Und dann ist einerseits eine konsequente Umsetzung von A4 wichtig, aber andererseits auch ich glaube, für den Betreiber eine klare Preispolitik. Ich denke, dynamische Strompreise werden sich durchsetzen, ausschlaggebend. Und als Softwarebetreiber müssen wir in der Lage sein, unsere Betreiber da zu unterstützen. Wie kann ich, wenn ich Transparenz preise, wie kann ich da immer noch mein Geschäftsmodell sichern?
Ja.
Und dann auf der Betreiberseite, denke ich, ist für eine Plattform wie uns das Wichtigste, dass wir A, Effizienz erhöhen, ja, also dass wir auf der Seite, wie viel musst du investieren, um ein großes Netzwerk zu betreiben, dass wir da weiter in die gleiche Richtung laufen. Mhm. Und wir sind in einem extrem neuen Markt. Du musst in der Lage sein, neue Technologien sinnvoll mit einzubringen. Ja, also ob das jetzt KI ist auf der Effizienzseite, ob das KI ist auf der Umsatzseite, Preispolitik oder Vermarktungsstrategien, aber auch auf der Seite, was für weitere Märkte sind möglich für am Ende Besitzer von großen Batterien. Mhm. Ja? Oder von Besitzern von Netzwerken, die Zugang geben zu großen Batterien. Mhm. Ja? Ob das passive Energiemärkte sind, an- und ausschalten, ja, oder aktive, Vehicle to Home, Vehicle to Grid, meinetwegen. Das sind Technologien, die wir als Plattformanbieter, da muss ein Häkchen dran sein, dass es einfach funktioniert. Das heißt, das ist eine wichtige Richtung. Und dann, ich glaube, der letzte, aber auch entscheidende Punkt ist, wir sind als Plattformanbieter natürlich da und an den Markt angetreten und zu sagen, hey, wir können eigentlich alles machen, aber wir müssen nicht. Sondern am Ende ist das ein Ökosystem und viele Anbieter treffen ihre eigenen Entscheidungen darüber, wie setze ich mich auf, wie stelle ich mich auf, wie möchte ich meine Systemarchitektur hier aufsetzen. Am Ende ist es für einen Anbieter wie uns auch wichtig, dass wir diese Flexibilität mitbringen. Mhm. Ja, dass du sagen kannst, ja, du, hier funktioniert es so, da funktioniert es so. Wir wollen dir nur dabei helfen, deine Kunden besser zu bedienen. Mhm. Und da geht es um dir helfen, die kompetitivsten Preise im Markt zu bringen. Dir dabei helfen, dass deine Kunden immer erfolgreich laden können. Ja? Und wenn Probleme bestehen, dass sie schnell behoben werden.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke hinter die Kulissen von Montamax.
Sehr gerne. Danke, dass du hier warst oder dass du hier bist.
Sehr gerne. Eine Stunde lang Podcast führen, das ist auch eine Ansage, aber hat Spaß gemacht. Was bei mir besonders hängen geblieben ist, ist ein Satz. Hardware ist nicht das Problem, Software ist die Lösung. Spannend fand ich vor allem, wie konkret KI bei Monta inzwischen im Einsatz ist. Also nicht als reines Buzzword, wie man es von anderen Unternehmen auch kennt oder auch im Alltag immer wieder findet, sondern als Voice Agent, der in 13 Sprachen Anrufe entgegennimmt und einen Großteil der Probleme direkt löst. Wenn euch zu dem Thema Software, KI oder Lademanagement noch Fragen offen geblieben sind, schick sie mir gerne. Ich nehme die Anregung auf und versuche sie in einer der kommenden Folgen aufzugreifen.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn die nächste Folge des EAN Podcasts online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.